Guten Morgen zusammen. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, so nach anderthalb Jahren Abstinenz hier zu predigen, wieder mal hier dürfen zu sein. Und das fühlt sich gerade ein bisschen an wie ein Heimspiel. Wir sind unsere neue Aufgabe als Jugendsekretäre ja an verschiedensten Orten unterwegs, in der ganzen Schweiz. Und wenn wir eingeladen werden, ist natürlich immer auch der Wunsch oder die Erwartung, dass wir predigen in diesem Chor. Aber es ist auch gleich nicht ganz das Gleiche, wenn man irgendwo predigt, wo man die Leute vielleicht nicht so kennt, wie wenn man eben an einem Ort ist, wo man 14 Jahre lang daheim war. Ein Ort, wo man den Saal kennt, ein Ort, wo man die Leute kennt, wo man Gesichter kennt. Und ich habe mich wirklich gefreut, heute Morgen hier zu sein mit euch. Und mit euch auch in ein Thema einzutauchen, das ja, für mich ein Herzensthema ist. Ihr wisst, oder die meisten kennen mich, ich habe Theologie studiert, die Bibel ist für mich wirklich so ein Herzensthema. Und da möchte ich heute mit euch eben so in ein Thema eintauchen, das mir persönlich ganz wichtig ist. Und zwar möchte ich mit euch heute nochmal in den Psalm 1 hineingehen. Wir alle wissen, der Psalm 1 ist ein Thema, das euch schon seit einigen Wochen begleitet, und zwar im Kontext von dieser neuen Vision von der Hells Mel Liestel, verwurzelt in Gott, verbunden mit Menschen. Und ihr habt in der letzten Sündung schon einiges gehört über den Psalm 1, und ich habe selber auch zwei Predigten gehört vom Silas. Und ich bin dann in diesen Predigten vom Silas so noch ein bisschen bei etwas bleiben hängen. Und das ist immer toll, wenn immer Predigt ein bisschen inspiriert zum Weiterdenken. Und genau das hat der Silas erreicht. Und zwar bin ich in einer Aussage in diesem Psalm geblieben hängen, wo ich gedacht habe, das ist schon noch interessant, wie das da beschrieben ist. Und irgendwie hat es mich nicht mehr losgelassen die letzten 14 Tage. Ich dachte, vielleicht könnte das noch interessant sein, bei dieser Stelle mal noch ein bisschen tiefer zu gehen, so ein bisschen eine Tiefenbohrung in diesem Psalm zu machen. Und ich habe das am Adi gesehen, du was Mensch, kann ich nochmal einen Psalm 1 anknüpfen? Oder Adi hat gesagt, go for it. Und wenn ihr jetzt eine Überdosis habt von Psalm 1, also Reklamationen an Adi. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr eine Überdosis bekommt von diesem Psalm 1. Gerade Psalmen sind ja extrem reiche Texte. Und da könntest du Mut über jeden Vers eine ganze Predigtreihe machen. Und eben der Psalm 1 hat extrem viel Reichtum drin, den wir entdecken können. Aber genug der einleitenden Worte. Kommen wir mal zu dieser Stelle, wo ich da in den letzten zwei Predigten ein bisschen behangen und wenn ich ein bisschen in die Tiefe gehen möchte. Und zwar ist das im zweiten Vers, was in der Luther-Übersetzung heisst, wohl dem oder glücklich ist, so fängt der Psalm an, derjenige, der Lust hat am Gesetz des Herrn und nachsinnt darüber Tag und Nacht. Lustvolles Nachsinnen über das Wort von Gott, über die Tora, über dem Gesetz. Bei dem bin ich ein bisschen hängen. Und das hat mich inspiriert zu dieser Predigt heute Morgen. Und bevor ich so ein bisschen auf das Thema eingehe, vielleicht kurz noch so ein paar einleitende Worte zu dem Vers 2 in diesem Psalm drinnen. Der zweite Vers in diesem Psalm, das ist so ein typisches Psalmwort. Und wir haben hier eine Schreibweise drinnen oder eine literarische Art, die wir oft in den Psalmen drinnen begegnen. Und zwar haben wir hier einen sogenannten Parallelismus Membrorum. Das ist der Fachbegriff für das. Und das ist im alten Orient ein Schreibstil gewesen, den man oft angewendet hat, wo man mit zwei Sätzen oder zwei Aussagen eigentlich versucht, einen Gedanken zusammenzufassen, einen Gedanken zu konstruieren. Und hier haben wir das genau gleich auch drin. Das sind eigentlich zwei Aussagen, wo es aber im Kern um genau das Gleiche geht. Also die Lust und das Nachsinnen, das gehört zusammen. Und ich habe das doch eine spannende Kombination gefunden. Lust und Nachsinnen, Studieren, gehört zusammen. Ich weiß nicht, wie ihr es habt, aber bei vielen Menschen weckt Studieren, Nachsehen vielleicht nicht unbedingt Lustgefühl. Einige kennen vielleicht die Statue hier vom Auguste Rodin. Das Original steht in Paris in einem Museum und es gibt verschiedene Kopien von dem. Und er hat die Statue genannt «Der Denker, le Penseur». Und wenn wir den so ein bisschen anschauen, der Typ, der sieht nicht so lustvoll aus, nicht ganz so freudig. Und der wirkt viel mehr ernsthaft, konzentriert. Und genauso stellt man sich doch einen Denker vor. Jemand, der studiert, da musst du irgendwo den Kopf beieinander haben. Da bist irgendwo vertieft in etwas. Und das weckt alles andere als die Assoziation mit der Lust. Und jetzt kommt der Psalmist und zeichnet das völlig anderes Bild. Für einen Psalmist ist die Auseinandersetzung mit der Bibel nicht irgendetwas Anstrengendes, etwas Mühsames oder gar eine religiöse Pflicht, die man irgendwo erfüllen muss, sondern das hat mit Lust zu tun. Die Auseinandersetzung mit der Bibel als etwas Lustvolles. Und das ist doch ein bemerkenswerter Approach, an die Bibel herzugehen. Und ich weiß nicht, wie lustvoll oder wie lustlos deine Auseinandersetzung mit der Bibel ist. Meine Erfahrung ist, dass ich nicht immer Lust habe, zum Bibel zu lesen. Aber wenn ich es tue, dann mache ich sehr oft Erfahrung, je mehr dass ich in die biblischen Texte eintauche, umso mehr nimmt es mir der Ärmel rein. Und das ist mir so etwas ähnlich wie beim Essen. Mit dem Essen kommt der Appetit. Und das ist meine Erfahrung. Und auch ein Psalmist scheint das irgendwo der Fall zu sein. Und er verbindet das Nachsinnen über das Wort Gottes mit dieser Lust. Und das scheint sich irgendwo gegenseitig zu befruchten. Und ob jetzt am Anfang das Huhn oder das Ei ist, ist gar nicht so wichtig. Vielleicht ist am Anfang das Huhn, vielleicht ist am Anfang die Lust und dann kommt das Nachsinnen. Oder vielleicht ist es so das Umgekehrte. Das ist gar nicht so wichtig, aber irgendwo gehört das zusammen beim Psalmist hier. Aber was meint er denn mit dem Nachsinnen? Was ist ein Nachsinnen? Wenn wir in der Luther-Übersetzung hier das Wort Nachsinnen finden, dann haben wir im Hebräischen hier ein ganz interessantes Wort drin, das man eigentlich fast nicht übersetzen kann. Im Hebräischen steht nämlich hier das Wort Haggah. Und das ist nicht nur irgendwo über etwas nachdenken oder etwas lesen, sondern das Haggah ist ein tiefes Eintauchen in etwas. Ein tiefes Überlegen, Nachdenken, immer wieder durchdenken. Und das Wort kann man sogar übersetzen mit Murmeln. Ich habe eine Bibelübersetzung gefunden, wo es hier heißt: Wohl dem, der Freude hat an der Weisung des Herrn und murmelt über seiner Weisung Tag und Nacht. Und das ist notabene etwas, was die Juden bis heute praktizieren. Texte nicht nur lesen, sondern sie murmeln, sie nachsprechen, laut oder leislich. Und sie machen das aus einem ganz guten Grund. Warum? Wenn man nämlich Texte nicht nur liest, also leislich ist, sondern laut liest, dann bleiben eben die Texte besser in Erinnerung. Und viele von euch wissen vermutlich, im Judentum hat man Texte auswendig gelernt. Und je nachdem, auf welcher Liga dass man da die Schule besucht hat, am Schluss ist es so weit gegangen, dass eigentlich jüdische Gelehrte das ganze Alte Testament rezitieren können. Müsst ihr das mal vorstellen. Die ganze Bibel können rezitieren. Und das war eine Methodik des Lernens. Eben nicht nur lesen, sondern das Murmeln. Und warum bleibt es uns besser? Wir nehmen den Text nicht nur mit den Augen auf, sondern auch mit den Ohren. Und wenn wir etwas laut lesen, tun wir auch ganz anders atmen beim Lesen. Und eigentlich kann man sagen, das Haggah, das Nachsinnen, ist ein Eintauchen in einen biblischen Text im Geist, aber auch leiblich. Augen, Ohren mit dem Schnaufen, wir gehen ganz in einen biblischen Text hinein. Und so lesen die Juden also die Bibel seit Jahrtausenden. Eine bewährte Praxis vom Bibellesen. Ganzheitlich Bibellesen. Und auch in der christlichen Tradition kennt man das. Gerade in den Klöstern von der Frühzeit des Christentums hat man das nämlich auch praktiziert. Das Haga, das murmelnde Bibellesen. Und im Mönchstum hat man auch noch weiter darüber nachgedacht, wie können wir die Texte, die biblischen Texte, wirklich auf eine gute Art und Weise verinnerlichen. So, dass das wirklich aufgenommen wird in unserem Herz drinnen. Und im Laufe der Geschichte hat sich dann ohne Bibellesemethode herauskristallisiert oder Mönchstum ist entwickelt worden, die ich euch heute noch kurz möchte vorstellen. Ganz eine interessante Methodik vom Bibellesen, nämlich die sogenannte Lectio Divina. Wie gesagt, die ist im Kontext des klösterlichen Lebens entstanden und der Origenes, einer der Kirchenväter, der im 3. Jahrhundert gelebt hat, er hat einmal an einen von seinen Schülern geschrieben, der Gregor, widme dich auf die Weise der Lectio Divina, widme dich der göttlichen Schriften, bemühe dich mit Beharrlichkeit darum, strenge dich bei der Lectio an mit der Absicht zu glauben und Gott zu gefallen. Widme dich auf die Weise der Lectio Divina, suche redlich und mit unerschütterlichem Gottvertrauen den Sinn der göttlichen Schriften, der sich in ihnen in reichlicher Fülle verbirgt. Also die Lectio Divina ist eine Weise, eine Methode, über Gottes Wort nachzusinnen. Und ich kann heute jetzt nicht ganz in die Tiefe hineingehen mit dieser Lectio Divina. Wer sich da möchte vertiefen, findet ganz viele Sachen im Internet dazu. Aber kurz zusammengefasst, das ist eine Bibellesemethode, die seit über 1700 Jahren praktiziert wird. Bis heute Menschen, die offensichtlich gewinnbringend mit dieser Methode Bibel lesen. Und wenn sie nicht so gewinnbringend wäre, dann wäre sie längstens von der Bildfläche verschwunden. Wenn etwas 1700 Jahre gemacht wird, scheint das irgendwo einen Nutzen zu haben, einen Wert zu haben. Und im Kern von dieser Lectio Divina geht es eigentlich darum, in 5 Schritten durch einen biblischen Text durchzugehen. Oder in 5 Schritten in einen Text einzutauchen. Und weil das natürlich im 3. Jahrhundert nach Christus schon entstanden ist, habe ich euch hier nicht die deutschen Begriffe, sondern die latinischen Begriffe. Das war damals nämlich die offizielle Sprache, zumindest in der Theologie. Nämlich die Schritte, das ist die Lectio, das ist Meditatio, das ist Oratio, das ist Contemplatio und das ist die Actio. Und schauen wir noch einmal, was sich hinter diesen Wörtern da ein bisschen verbirgt. Der erste Schritt von der Lectio Divina ist die Lectio. Und ich denke, das verstehen wir vermutlich. Lektorat ist etwas Lesen, also das hat mit Lesen zu tun. Der biblische Text lesen. Und wie ich schon gesehen habe, die Lesung die kann ganz still sein, aber es kann sich auch lohnen, eben mal den Text laut vor sich her zu murmeln. Indem dass man den Text eben sich selber vorlesen und so eigentlich ganzheitliche Text eintauchen. Und das Ziel von dem ersten Schritt ist, herauszufinden, ja, was steht überhaupt in diesem Text drin. In einer Leitfrage ausgedrückt, was sieht der Text aus? Und um das herauszufinden, ist es, denke ich, wichtig, dass man wirklich aufmerksam den Text lest. Auch mit einer Bereitschaft, irgendwo etwas daraus herauszunehmen. Der Psalmist schreibt im Psalm 85, ich will hören, was der Herr spricht. Also irgendwo in dieser Erwartungshaltung in den Text hineinzugehen, Gott will mir da etwas sagen. Und um zu hören, braucht es offene Ohren, braucht es Aufmerksamkeit. Und das ist auch wichtig für die weiteren Schritte dieser Lectio Divina. Der Text muss wirklich aufmerksam gelesen werden, damit, wenn wir dann weiterfahren in der Auseinandersetzung mit dem Text, dass unsere Gedanken nicht irgendwelche Fantasieprodukte sind, sondern dass wir irgendwo in diesen biblischen Texten drinnen bleiben. Nämlich nur, wenn wir den ursprünglichen Sinn verstehen, sind wir davor oder kommen wir nicht in Gefahr, den Text zu manipulieren oder unserem Wunschdenken anzupassen oder was auch immer. Darum ist es wichtig, dass wir die Texte mal verstehen, was da steht. Und wenn wir Sachen nicht verstehen, kann es vielleicht manchmal helfen, in einer anderen Bibelübersetzung noch etwas zu lesen, den Text nochmal zu lesen oder irgendeinen Kommentar zur Hand zu nehmen, wie auch immer, dass wir wirklich verstehen, um was geht es in diesem Text hier. Und das ist der erste Schritt, eben die Lektio, die Auseinandersetzung mit dem Text nicht zu lesen, zu verstehen. Aber das ist nicht das Ziel der ganzen Übung, sondern es geht nachher weiter. Und der nächste Schritt ist dann die Meditatio, nämlich das Wort anfangen bewegen. Meditatio, das ist Meditation. Und in diesem Kontext ist nicht Meditation, ist nicht irgendwie das Praktizieren von irgendwelchen Yoga-Übungen, wo man dann heransitzen und irgendwelche Übungen machen. Meditatio im ganz wörtlichen Sinn ist nachsinnen. Also da haben wir eigentlich das Wort vom Psalmes drin, wie es der Luther übersetzt hat. Meditatio ist über etwas nachdenken. Und genau das ist der Kern von dieser Übung, nämlich nachzudenken, was bedeutet der Text für mich, für mein Leben, was will Gott mir mit dem Text sagen. Und um das herauszufinden, denke ich, ist wichtig, dass wir den Text bewegen. In unserem Herz. Von der Maria, der Mutter von Jesus, lesen wir ein so schönes Wort, das mir so gefällt, wo der Engel zu ihr ist gekommen. Und er heisst so schön: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Um das geht es bei der Meditation. Ein Text bewegen. Ihn aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, auf der Zunge lassen gehen, sich immer wieder das Wort in Erinnerung rufen, das Wort so richtig durchkommen. Und die Mönche hatten sogar einen Begriff für das. Ich hatte mal eine Predigt über das, nämlich die sogenannte Ruminatio. Ruminatio, das ist auch latinisch und das ist eigentlich ein Wiederkäuen. Und das ist das, was die Kühe machen. Gell, Joel, ihr habt irgendwie so eine Rumi-Watch, das Tool mal entwickelt. Genau, ein Halfter, wo man den Kühen anlädt, wo man sieht, wie sie wieder können. Wäre vielleicht manchmal auch für uns gut, so ein Halfter zu haben. Genau. Und genau um das geht es. Die Tiere, die nehmen die Nahrung auf. Was hat der Kühe, glaube ich, 7 Mägen? Stimmt das? Irgendwie so, genau, dann geht das in den Magen, dann kommt es wieder rauf, dann käut es wieder, dann geht es wieder in den Magen, wieder ein bisschen verdauen, dann kommt es wieder rauf, wieder käuen. So, dass das wieder käuen. Und das Bild hat die Mönche gebraucht, eben einen biblischen Text käuen. Und das muss nicht 24 Stunden im stillen Kämmerlein sein, Tag und Nacht nachsinnen über ein Wort im stillen Kämmerlein, sondern das kann sein, dass man einen Bibeltext einfach durch den Tag durch bewegt. Wenn man irgendwo unterwegs ist, beim Autofahren, wenn man geht spazieren, beim Abwaschen, beim Kochen, wenn auch immer, sich immer wieder einen Text in Erinnerung rufen. Ein Text, den es durch den Tag durchbegleiten kann. Und mir ist ja das mit dem Psalm 1 passiert, oder mit dem zweiten Vers vor allem. Seit 2 Wochen bin ich den Vers immer wieder überkäuen. Denkt, was kann ich jetzt da noch daraus rausnehmen? Und in der Homiletik redet man etwa davon, also in der Lehre vom Prediger redet man etwa davon, dass man schwanger werden soll. Schwanger werden mit einem Text. Das immer wieder bewegen im Herz drin. Was will Gott uns mit dem Text sagen? Das ist Meditatio, der zweite Schritt von dieser Lektio Divina. Und dann kommt der dritte Schritt, nämlich die Oratio. Und Oratio, das hat nicht mit dem Orakel zu tun, sondern Oratio heisst wörtlich reden. Und da kann man auch fragen, was lädt jetzt der Text mich sagen? Gott redet zu mir und was ist jetzt meine Antwort auf das? Und ich finde das immer ein schönes Wortspiel mit dem Wort und Antwort. Da, wo Gottes Wort ausgeht, erwartet Gott eine Antwort. Und da haben wir das Wort da drinnen im Antwort, ich habe es versucht hier darzustellen, genau. Und der Luther hat das mal wunderschön formuliert im Zusammenhang mit dem Gottesdienst, wo er nämlich gesehen hat, dass in einem Gottesdienst unser lieber Herr mit uns rede durch sein heiliges Wort, also Gott redet zu uns, und wir wiederum antworten im Gebet und Lobpreis. Das ist unsere Antwort auf das Reden Gottes. Und das Antworten kann ganz auf eine vielfältige Art und Weise sein. Das kann Dank sein, das kann Lob sein, das kann Bekenntnis sein, das kann ein Entschluss sein, den ich fasse. Ja, jetzt will ich wirklich etwas in Tat umsetzen. Das kann vielleicht auch Busstun sein, das kann Klagen sein, was auch immer. Das kann ganz vielfältig sein, unser Antworten. Und wir müssen auch nicht immer in eigenen Worten antworten. Denken wir an Psalmen. Psalmen sind letztendlich nichts anderes als Gebet. Psalm 1 ist eine Ausnahme. Es ist eigentlich das Vorwort zum ganzen Psalmbuch. Aber die ganzen Psalmen sind eigentlich nichts anderes als Gebet. Und wenn wir selber vielleicht manchmal in Situationen keine eigenen Worte mehr finden zum Beten, können uns Psalmen eine Inspiration, eine Hilfe sein zum Gebet, zum Antworten, das, was Gott zu uns sieht. Und Mönche, früher, die auf einmal, wenn sie ins Kloster eintreten, auf einmal die ganzen Psalmen einfach mal müssen auswendig lernen. Und mit dem sind sie sozusagen sprachfähig geworden zum Gebet. In Psalmen eintauchen und eine Sprache zu finden, wo wir eben Gott können antworten. Und auch das kann es vielleicht eben Hilfe sein, mal Psalmen auswendig zu lernen. Psalm 23 haben wir vorhin gehört, die Älteren von euch, sicher im Konfunterricht aller, das noch müssen auswendig lernen. Und als ich aber noch Konfunterricht BU gegeben habe, war manchmal schon die Challenge, einen einzelnen Bibelvers den Jugendlichen ans Herz legen zu lernen. Aber es ist wichtig, dass wir die Texte verinnerlichen und eben können antworten. Das die dritte Stufe und dann der vierte Schritt ist nachher die Kontemplation, nämlich das vor Gott zur Ruhe kommen. Kontemplation, ein schwieriges Wort, und da könnte man ganze Predigtreihen darüber machen. Es geht darum, eben zur Ruhe kommen vor Gott. Es geht nicht darum, irgendetwas zu machen, sondern einfach zu geniessen, in der Gegenwart von Gott es zu geniessen. Die Jungen würden sagen, ein bisschen chillen. In der Gegenwart Gottes. Chillen vor Gott. Oder nochmal anders ausgedrückt, die Kontemplation ist der Genuss, die Seligkeit, einfach das Wohlsein, das Glücklichsein, wenn Hunger und Durst gestillt sind, wenn man auf geistlicher Ebene Gott in seinem Wort, in der Bibel findet und versteht. Die Arbeit, das Vergnügen nach der Arbeit, so. Irgendwo das einfach geniessen. Das ist Kontemplation. Ein stilles Ruhe in Gott. Offen sein, auch für sein Wirken in diesem Moment. Ein Wirken, das auch wiederum mit uns etwas macht. Nämlich uns zum Handeln bewegt. Und das ist der fünfte und letzte Schritt. Übrigens, in der Literatur wird das nicht immer erwähnt, wenn ihr euch mit der Lektion der Wein auseinandersetzt. Aber ich finde das ganz einen wichtigen Schritt hier, nämlich die Aktion zu handeln aus dem Wort raus. Wenn wir uns Gott und seinem Wort aussetzen, dann hat das unweigerlich Konsequenzen für unser Leben. Wenn wir den Samen ganz tief in uns aufnehmen, dann verändert das uns in unserem Innersten. Es verändert unsere Haltungen und durch das auch unser Verhalten. Und ich glaube, darum hat die Lectio Divina eben Auswirkungen auf unser Verhalten. Der Jakobus schreibt die bekannten Worte, seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein. Und darum besteht eigentlich der letzte Schritt von dieser Lectio Divina, das Gelesene. Das, was Gott uns auf das Herz gelegt hat, das, was wir erkundet in dieser Meditation, in der Oratio, in der Kontemplation, dass wir das dann auch umsetzen im Alltag. Nicht aus einem Krampf oder aus einer Gesetzlichkeit heraus, du sollst oder du sollst nicht, sondern in einer Lebensgestaltung, die prägt ist von einem lustvollen Entdecken von Gottes Ideen und Gedanken über mein Leben, wo wir durch die Lectio Divina aufgenommen haben. Und wenn Psalm 1 das Bild von einem fruchtbaren Baum gebraucht wird, dann geht es letztendlich um genau das. Nicht, dass wir ein furchtbares Leben führen, sondern dass wir ein fruchtbares Leben führen. Dass wir uns durch die Auseinandersetzung mit diesen biblischen Texten, dass wir uns dazu gute Taten inspirieren lassen und als Gesegnete von Gott ein Segen für andere Menschen dürfen sein. Um das geht es bei dieser Lectio Divina. Eine Methode, eine Möglichkeit, ein Weg in 5 Schritte im Sinn von einer Entdeckerlust, sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, vertieft auseinandersetzen, einzutauchen in die biblischen Texte, darüber nachzudenken und sich von dem zu inspirieren. Und ist das eine gute Methode, eine empfehlenswerte Methode? Ist es eine lustvolle Methode? Das muss jeder von euch selber herausfinden. Es gibt ja verschiedenste Mittel und Wege, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Und die Lectio Divina ist einfach ein Weg, eine Möglichkeit, eine alte Methode, eine bewährte Methode. Und ich möchte euch heute einfach mal lustig machen, das einmal auszuprobieren, ganz konkret. Und ich habe etwas vorbereitet heute. Und zwar habe ich so ein Kärtchen gemacht. Das sollte für alle Länge, wo ich einerseits mal das kurz zusammengefasst habe, die 5 Schritte von der Lectio Divina, auf der einen Seite und auf der Rückseite habe ich Bibelvers drauf. Und ich möchte euch ermutigen, ich würde nicht das Körbchen umgehen, wenn die Musik da noch ein Stück spielt, so einen Text zu nehmen und wirklich mal eine Woche mit diesem Text unterwegs zu sein. Der Text nach der Methode von Lectio Divina, oder ihr könnt einen anderen auch, wenn ihr das Gefühl habt, oh, das passt jetzt gar nicht. Aber ich mal einen Text, einmal eine Woche lang im Herz drinnen bewegen. Das Verinnerlichen, auswendig lernen und schauen, wie wir uns von dem können inspirieren können. Und ich denke, die Methode kann uns wirklich eine Hilfe sein. Vielleicht findest du auch andere Methoden, und das ist ja gar nicht so wichtig, wie wir uns mit biblischen Texten auseinandersetzen, sondern wichtig ist, dass wir das tun. Denn da liegt eine Verheißung drauf. Denken wir nochmal die Einleitung in den Psalm, was heisst «Wohl dem». Und das kann man übersetzen. Glücklich ist der, der sich eben lustvoll mit dem Wort Gottes auseinandersetzt. Und das ist die Verheißung, dass wir dann gepflanzt sind an den Wasserbach. Die Auseinandersetzung mit biblischen Texten, die bewirkt, dass wir in unserem geistlichen Leben wirklich Wurzeln schlagen dürfen. Dass wir durch das auch widerstandsfähiger werden in Krisen drinnen. Dass wir befähigt werden, Frucht zu bringen, eine Frische erleben, indem wir eben immer wieder direkt aus der Quelle dürfen schöpfen. Und so wie wir uns doch einladen, ermutigen, lustig machen von dem Psalm 1, Vers 2 einzutauchen, in das Wort Gottes, uns mit der Bibel auseinandersetzen, darüber nachzudenken, darüber nachzusinnen, das Wort in unseren Herzen zu bewegen, in einen Dialog mit Gott zu kommen und uns durch das auch inspirieren in der Gestaltung von unserem Leben. Und möge unser Leben wirklich fruchtbar werden durch die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Amen.